Christian Felber. This is not economy. Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft. Ob Armutsschere, Demokratieerosion, Arbeitslosigkeit, Finanzkrise oder Klimawandel, die drängendsten Probleme unserer Zeit hängen wesentlich mit unserem Wirtschaftssystem zusammen. Da stellt sich zu Recht die Frage, was die Wirtschaftswissenschaftler dieser Welt eigentlich dazu zu sagen haben. Die Antwort? Leider erstaunlich wenig. Denn die Mainstream-Ökonomik kann sich seit Jahrzehnten nicht von längst widerlegten Grundannahmen und pseudomathematischen Wirtschaftsmodellen lösen. Mit den eigentlichen ökonomischen Problemen der Menschheit hat das, was in den Wirtschaftsfakultäten gelehrt wird, nur noch wenig zu tun. Doch warum ist das eigentlich so? Und was genau sind die blinden Flecken der aktuellen Wirtschaftswissenschaft? Die Blinks zu Felbers kontroversem Rundumschlag »This is not economy« bringen Licht ins Dunkel. Sie erklären, was in den Denksystemen der Ökonomik alles falsch läuft und zeigen gleichzeitig, wie man das Nachdenken über menschliches Wirtschaften etwas pluraler gestalten kann. Blink Nummer 1. Die Universitäten sorgen dafür, dass alternative Wirtschaftsmodelle keine Chance haben. Was bedeutet Wirtschaft eigentlich? Man könnte meinen, dass Lehrveranstaltungen an Universitäten zu Beginn eines Wirtschaftsstudiums genau darauf eingingen, dass Studierende etwas über die Theorie, die Geschichte und den Zweck von Wirtschaft lernen. Doch Fehlanzeige. Auch das Zusammenspiel von Wirtschaft mit Ethik, Demokratie und Ökologie steht nicht auf dem Lehrplan. Wirtschaftswissenschaft wird an den Universitäten als eine Scientia ex nihilo behandelt. Eine Wissenschaft aus dem Nichts. Ohne Geschichte, ohne Kontext. Wie seriös ist ein Lehrbuch über Ernährung, das nur über die Vorzüge von Fleischgerichten doziert? Auch die Wirtschaftswissenschaft blendet in ihrer Lehre alternative Modelle meist komplett aus. Würden die Ökonomen ihr Theorieverständnis offenlegen und über die geschichtliche Entwicklung ihres Fachs berichten, würden Studierende nicht nur das aktuelle, neoklassische Wirtschaftsmodell kennenlernen, sondern auch die Institutionenökonomik, die ökologische Ökonomik, die Care-Ökonomie oder die Commons-Theorie. Auch eine Einbettung der Wirtschaft in größere gesellschaftliche Zusammenhänge findet an den Universitäten nicht oder kaum statt. Erkenntnisse aus anderen Disziplinen fließen nicht ein. Dabei sollte es zur Allgemeinbildung gehören, den Zusammenhang zwischen dem Verbrauch fossiler Rohstoffe und dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts zu kennen. Stattdessen wird es übersehen oder ignoriert, dass Wirtschaft, die eigentlich Werte schaffen soll, unsere ökologischen Lebensgrundlagen zerstört. Ebenso wird kommentarlos der gesamte Bereich der Haus- und Fürsorgearbeit als nicht kommerzialisiert ausgeklammert, obwohl das Großziehen von Kindern zu den Fundamenten unseres Wirtschaftssystems gehört. Würde die Wirtschaftswissenschaft sich öffnen und diese Bezüge thematisieren, würden Studierende angeregt, selbst zu denken und die vorherrschende Denkweise zu hinterfragen. Doch davon ist die Lehre weit entfernt. Nicht einmal der Begriff Wirtschaft ist klar definiert und so herrscht Unklarheit, was denn nun überhaupt das wichtigste Ziel des Wirtschaftens sein soll. Effizienz oder Gemeinwohl? Dabei ist es Grundvoraussetzung für jede seriöse Wissenschaft, die eigenen Begriffe und Ziele klar zu definieren. Indem sie dies versäumt, beraubt sich die Ökonomie selbst, also jeder wissenschaftlichen Basis. Davon unberührt wird von den Absolventen nach ihrem Abschluss erwartet, dass sie verantwortungsvolle Positionen in der Gesellschaft einnehmen. Sie sollen politische Empfehlungen geben und die Geschicke unserer Gesellschaft mitbestimmen. Mittlerweile beklagen jedoch viele Studierende schon selbst, dass sie sich nicht genügend auf ihre späteren Aufgaben als Autoritäten vorbereitet fühlen. Blink Nummer 2. Die Wirtschaftswissenschaften nutzen Mathematik und Physik, um Objektivität vorzutäuschen. Diagramme hier, Gleichungen dort. In manchen Arbeitsbüchern zur Ökonomie wird nur noch gerechnet. Die Wirtschaft ist eine harte Wissenschaft, könnte man meinen. Ja, die aktuelle neoklassische Wirtschaftswissenschaft ist ein Formelfriedhof. Doch es gab eine Zeit, da wurde in der Ökonomie noch weitgehend in Worten und Sätzen statt in Zahlen kommuniziert. Warum der Umschwung zur Mathematik und Physik? Hier hilft ein Blick in die Geschichte. Mit der Aufklärung lösten Mathematik und Naturwissenschaften die Theologie und Philosophie als zentrale Wissenschaften ab. Ihr mechanisches Denken gilt seither als Ideal für exakte Wissenschaft und damit auch für Ideologiefreiheit. Als sich die Wirtschaftswissenschaft Ende des 19. Jahrhunderts als eigenständige wissenschaftliche Disziplin formierte, wollten die Ökonomen ihr Fach natürlich näher an die Mathematik und Naturwissenschaften rücken, als an die weichen und weniger angesehenen Sozialwissenschaften. Das Problem hierbei ist allerdings, dass die Wirtschaft klar den Sozialwissenschaften zuzuordnen ist. Sie betrachtet zwischenmenschliche Beziehungen und Märkte, also zweifelsfrei soziale Phänomene. Mit den objektiven Methoden der Mathematik sind diese nicht angemessen darstellbar. Buchstaben und Zahlen können zwar logisch über Variablen und Gleichungen auf die Realität bezogen werden, das heißt aber noch lange nicht, dass die Realität damit auch korrekt beschrieben wird. Es ist ziemlich vermessen zu meinen, man könnte komplexe soziale Sachverhalte auf schlichte Buchstabenketten verkürzen. Dennoch setzt sich die Mathematisierung der Wirtschaftswissenschaft seit Jahrzehnten kontinuierlich fort. Der Physikneid war zu groß. Mit Zahlen und Gleichungen wollte man sich den Anschein der Seriosität und Objektivität verleihen. Ökonomische Gesetze gelten als naturgegeben, ähnlich der Schwerkraft. Das Gesetz der Nachfrage oder das Sehsche Gesetz, das besagt, dass sich jedes Angebot seine Nachfrage selbst schafft. Alle diese Gesetze werden als unverrückbar betrachtet, obwohl sie schlichtweg auf Annahmen beruhen. So besagt das Gesetz der Nachfrage, dass ein Konsument bei gleichem Einkommen mehr von einem Produkt kauft, wenn dessen Preis fällt. Nun sind aber viele Szenarien denkbar, in denen er trotz Schnäppchenpreis schnurstracks am Regal vorbeiläuft. Zum Beispiel, weil sich seine Werte verändert haben, weil er in der Vergangenheit im Übermaß davon konsumiert hat und nun übersättigt ist, oder weil er ein anderes, besseres Produkt gefunden hat. Solche Szenarien werden jedoch als Ausnahmen von der Regel kleingeredet. Die Mathematisierung der Ökonomie erschwert die Erkenntnis, dass man Märkte auch anders gestalten könnte. Zudem macht sie es Fachfremden schwer, Inhalte nachzuvollziehen und in einen konstruktiven Diskurs zu gehen. Kritik kann von den Ökonomen leicht als unwissenschaftlich abgetan werden und eine breite gesellschaftliche Kontrolle ist praktisch nicht möglich. Blink Nummer 3. Der sich selbst regulierende Markt ist ein zentraler Mythos der neoklassischen Ökonomik. Die Väter der Neoklassik waren nicht nur eifrige Formelerfinder, sondern auch einfallsreiche Märchenonkel. Sie fanden mythische Metaphern, um ihrer Denkschule zur Autorität zu verhelfen. Eine davon ist der Mythos von der unsichtbaren Instanz namens Markt, welcher angeblich die zahlreichen Kurven zu Angebot und Nachfrage koordiniert. Die neoklassische Ökonomik fußt auf drei zentralen Märchen. Erstens: Angebot und Nachfrage finden durch schwankende Preise stets zu einem Gleichgewicht. Zweitens: Alle Marktteilnehmer sind gleich frei und haben alle nötigen Informationen. Und drittens, sie entscheiden rational und maximieren ihren persönlichen materiellen Nutzen, der über den Markt zum Gesamtwohl umgelenkt wird. So beschreiben Ökonomen die Wirkmechanismen des Marktes. Tatsächlich liegen diesem Modell zahlreiche realitätsfremde Annahmen zugrunde. Da wäre zum einen die Vorstellung vom egoistischen Homo economicus, der nur an Gewinnmaximierung interessiert ist. Empirische Studien konnten nachweisen, dass der Mensch von Natur aus sozial und hilfsbereit ist und eben nicht auf die eigene Nutzenmaximierung ausgerichtet. Ein weiterer Kritikpunkt am Marktmärchen ist: Machtgefälle in Märkten sind dank globalen Megakonzernen an der Tagesordnung. Vollkommene und damit unverzerrte Konkurrenz ist eher die Ausnahme. Auch der vom Marktmodell suggerierte einheitliche Konsumentenwille ist unrealistisch. Nicht alle Konsumenten reagieren gleich. Das Verhalten eines Individuums ist nicht verlässlich vorhersagbar. Noch weniger ist es das Verhalten des Marktes als Ganzes. Zuletzt noch die Behauptung, alle Marktteilnehmer hätten gleichermaßen Zugang zu allen Informationen. Auch dies ist zweifelhaft, denn niemand hat einen Überblick über den gesamten Markt. Die Ermittlung und Koordination eines Gleichgewichtspreises sind somit völlige Fiktion. Alle Elemente des Marktmodells sind heute widerlegt. Trotzdem lernen Studierende weiter so lange und so intensiv mit Modellen wie dem Marktmodell, bis sie vergessen, dass diese niemals vollkommen der Realität entsprechen. Ihr Denken findet nur noch in Modellen statt und wird auf Grundannahmen konditioniert wie Wirtschaft ist Marktwirtschaft oder Märkte sind effizient. Irgendwann sind sie überzeugt, dass es sich dabei um Tatsachen handelt. Dabei sind sich die wenigsten Studierenden ihrer Konditionierung bewusst. Kein Wunder, schließlich wird eigenständiges Denken im Wirtschaftsstudium nicht vermittelt, sondern eher geschwächt. Die Standardlehre bringt Ökonominnen und Ökonomen hervor, die sich nicht mehr auf ihre eigenen Sinnesorgane verlassen, die ihrer eigenen Vernunft nicht mehr vertrauen und deren Menschenbild durch permanentes Modelldenken völlig verzerrt ist. Blink Nummer 4. Die Wirtschaftswissenschaft vergisst ihre ethischen Wurzeln. Adam Smith gilt als Urvater der Nationalökonomie. Heutige Mainstream-Ökonomen berufen sich gern auf ihn, denn schon Smith habe erkannt, dass der Mensch egoistisch sei. Auf das Wohlwollen des Bäckers und Metzgers könne man sich nicht verlassen, auf ihren Egoismus allerdings schon, heißt es in einem bekannten Zitat. Doch das Zitat spiegelt nicht den Kern von Smiths Lehre wider. Adam Smith war nicht nur ein zukunftsweisender Wirtschaftsdenker seiner Zeit, sondern auch Moralphilosoph. Er vertrat ein positives Menschenbild und lehnte es ab, das Eigeninteresse über das Gemeinwohl zu stellen. In seinen Worten heißt es, der Weise und Tugendhafte ist jederzeit damit einverstanden, dass sein eigenes Privatinteresse dem Interesse des Standes oder der Gemeinschaft aufgeopfert wird. Diese ethischen Wurzeln hat die herrschende neoklassische Wirtschaftswissenschaft völlig ausgeblendet. Würden sich die Wissenschaftler wirklich an Smith orientieren, müssten sie grundlegend umdenken. Schon die Bedeutung des Begriffs Ökonomie selbst sollte die Ökonomen zum Umdenken anregen, denn er ist keinesfalls wertfrei, sondern beinhaltet ein ethisches Ziel. Das Wort Ökonomie setzt sich aus den beiden altgriechischen Worten Oikos und Nomos zusammen. Oikos meint den Haushalt und Nomos dessen Bewirtschaftung, wobei sowohl der einzelne Bürgerhaushalt als auch der Staatshaushalt gemeint sein kann. Nach dem Verständnis griechischer Philosophen wie Aristoteles ist das Ziel der Ökonomie das Wohl der Haushaltsmitglieder, nicht die Maximierung von Effizienz oder Geld. Sie ist also im Ursprung eine Gemeinwohlökonomie. Davon hat sich die neoklassische Denkschule jedoch weit entfernt. In der heutigen Ökonomie steht der Markt im Zentrum. Es wäre also treffender, sie als politische Agoranomie zu bezeichnen, abgeleitet vom griechischen Agora, Marktplatz. So ließe sich eine Wirtschaftswissenschaft bezeichnen, in der die globalen Märkte und deren Regulierung durch demokratische Instanzen im Mittelpunkt stehen. Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen und die neoklassischen Ökonomen von heute als Krematisten betiteln. Krematistike ist altgriechisch und steht für die Kunst des Gelderwerbens und sich Bereicherns. Auch das wäre wohl zutreffend. Schließlich gilt die Mehrung von Kapital heute als höchster Wert. Die Wirtschaftswissenschaftler haben den Ökonomiebegriff entführt und seine ursprüngliche Bedeutung ausgehöhlt. Jetzt muss über Zusätze wie soziale Marktwirtschaft oder Gemeinwohlökonomie ausgedrückt werden, was dem Begriff eigentlich immanent ist. Denn Ökonomie hat immer das Ziel, ein gutes Leben zu ermöglichen und zum Gemeinwohl beizutragen. Blink Nummer 5. Die Ökonomie entzieht politische Fragen dem öffentlichen Diskurs. Ist etwas mehr Arbeitslosigkeit oder eher etwas mehr Inflation annehmbar? Inwieweit gefährden neue Märkte die ökologischen Lebensgrundlagen? Wollen wir mehr Wirtschaftswachstum oder sehen wir darin einen Beschleuniger für soziale Ungleichheit? Wirtschaftliche Entscheidungen sind immer Wertentscheidungen darüber, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen. In einer Demokratie sollten solche Entscheidungen breit diskutiert und möglichst demokratisch getroffen werden, doch stattdessen werden sie fernab der Realität von Wirtschaftsexperten gefällt. Die Ökonomen haben die eigentlich politischen Fragen mit ihren Modellen und Formeln technisiert und in einen Nebel von Fachchinesisch gehüllt, aus dem heraus sie nun die Politik beraten. Ein öffentlicher Diskurs wird extrem erschwert, denn die Mehrheit der Bevölkerung kann den Experten nicht folgen, wenn sie von der Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment oder Quantitative Easing sprechen. Das heißt, wir leben in einer Econocracy, einer Herrschaft des Wirtschaftswachstums. Die Regierung, die eigentlich als Stellvertreter des Volkes agieren sollte, definiert ihre Wirtschaftsziele längst nicht mehr zum Wohl der Bevölkerung, sondern wie es ihr von Wirtschaftsexperten eingeflüstert wird. Klingt übertrieben? Ein Beispiel. Kaum jemand aus der Bevölkerung versteht, wie sich das Bruttoinlandsprodukt wirklich berechnet. Dennoch ist es zu einer Leitgröße der Wirtschaftspolitik geworden. In einer Umfrage des Bundesumweltamts gaben 67% der Befragten an, statt des Wirtschaftswachstums solle die Lebenszufriedenheit der Menschen zum wichtigsten Ziel der Wirtschafts- und Sozialpolitik werden. Doch in der Politik spiegelt sich das bis heute nicht wider. Die von den Experten beratenden Politiker sind auch nicht mehr in der Lage, ihre wirtschaftspolitischen Entscheidungen und deren Nutzen für die Bevölkerung nachvollziehbar zu vermitteln. Das ist ein Grund, warum Donald Trump US-Präsident werden konnte und die Briten für den Brexit stimmten. Denn zwischen all dem technischen Expertenblabla haben schlichte Parolen es deutlich leichter, gehört zu werden. Statt sich des Kommunikationsproblems anzunehmen, erklären Politiker ihre wirtschaftspolitischen Entscheidungen dann gern für alternativlos. Vorreiterin hierbei war die britische Premierministerin Margaret Thatcher, die Anfang der 1980er Jahre das Akronym TINA prägte. There is no alternative. Bundeskanzlerin Angela Merkel ging 30 Jahre später sogar noch weiter, indem sie davon sprach, die Demokratie müsse marktkonform sein. Für die Ideologiearbeit der neoklassischen Wirtschaftswissenschaftler sind solche Aussagen Erfolgsgeschichten. Denn nichts anderes ist die Ökonomie. Eine Ideologie. Blink Nummer 6. Neoklassische Wirtschaftswissenschaft ist eine Ideologie. Eine Naturwissenschaft ist die Ökonomik nicht. Aber als Sozialwissenschaft kann die herrschende Praxis auch nicht gelten. Und die Kritikresistenz und antiaufklärerische Bildung in den Wirtschaftsstudiengängen lässt sich ohnehin nicht mit dem Anspruch an Wissenschaft vereinbaren. Am ehesten lässt sich die Mainstream-Ökonomik also als ideologisches Glaubenssystem beschreiben. Es gibt klare wissenschaftliche Kriterien dafür, was eine Ideologie auszeichnet, und die Ökonomik erfüllt eine ganze Reihe von ihnen. Grundbegriffe werden nicht definiert, Werte nicht offengelegt, und man setzt alles daran, die eigene Herrschaft zu festigen. Über Thinktanks wie die 1947 gegründete Mont Pelerin Society werden die marktfundamentalistischen Wertehaltungen seit Jahrzehnten unters Volk gebracht, indem Lehrstühle finanziert, Veranstaltungen organisiert, Broschüren veröffentlicht, Stipendien und Preise ausgelobt und Beziehungen zu den Medien gepflegt werden. Hinzu kommt, dass zentrale Glaubensinhalte bzw. Annahmen einer kritischen Überprüfung nicht standhalten. Das betrifft in erster Linie den heiligen Gral der Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspolitik, das Wachstum. Die Bedürfnisse der Menschen seien grenzenlos, also sei immer mehr Wachstum nötig. Noch im Jahr 2000 legte die EU ein jährliches Wachstumsziel von durchschnittlich 3% fest. Bis 2050 wäre dann das Bruttoinlandsprodukt vervierfacht. Die Auswirkungen auf die Umwelt wurden nicht behandelt. Doch der Glaube an grenzenloses Wachstum gerät immer mehr ins Wanken. Erstmals hinterfragt wurde das Wachstumsideal vom Club of Rome, der 1972 seinen Bericht »Die Grenzen des Wachstums« veröffentlichte. Später bildete sich die Theorieschule Ecological Economics, aus der die Postwachstumsbewegung hervorging, und 2018 fand erstmals eine Post-Growth-Conference im EU-Parlament in Brüssel statt. Die Erkenntnis, dass es in einer physisch begrenzten Welt kein grenzenloses Wachstum geben kann, setzt sich immer mehr durch. Und immer mehr Menschen erkennen, Wirtschaft kann auch ohne Wachstum gedeihen, wenn sie sich nicht am Bruttoinlandsprodukt, sondern am Gemeinwohl orientiert. Denn das Bruttoinlandsprodukt misst ohnehin nicht, was das Leben lebenswert macht. Es misst nicht unsere Intelligenz, unseren Mut, unseren Witz, unsere Hilfsbereitschaft, weder Weisheit noch Lernbereitschaft oder Mitgefühl. Alternative Perspektiven auf die Wirtschaft gewinnen eine immer breitere Öffentlichkeit, und das ist vor allem dem Einsatz von Studierenden zu verdanken. Blink Nummer 7. Studierende setzen sich für alternative Wirtschaftsmodelle ein. Der Protest gegen die Vorherrschaft des neoklassischen Denksystems wächst. Den Anfang machte im Jahr 2000 eine Gruppe Wirtschaftsstudenten, die vor der Universität Paris-Sorbonne gegen die ihrer Meinung nach realitätsblinde Ökonomik demonstrierte. Ihre Hauptkritik? Die herrschende Ökonomie lasse die konkreten Lebenswirklichkeiten der Menschen außer Acht. Mittlerweile haben sich auch in weiteren Ländern Studentenbewegungen für mehr Pluralität in der Wirtschaftswissenschaft gebildet. 2001 sprang der Funke nach England über. Dort eröffneten 27 Doktoranden der Universität Cambridge eine Debatte, in der sie die Monopolstellung der neoklassischen Wirtschaftslehre in Frage stellten. Sie lehnten den Mainstream-Ansatz nicht grundsätzlich als falsch ab, forderten aber, seine Dominanz nicht als gegeben hinzunehmen, sondern seine Berechtigung zu hinterfragen. In Deutschland formierte sich 2003 eine studentische Initiative, die allerdings erst nach der Finanzkrise größere öffentliche Aufmerksamkeit erhielt. 2014 schloss sich die Initiative Netzwerk Plurale Ökonomik mit 65 Initiativen aus 30 Staaten zur International Student Initiative for Plural Economics zusammen. Allen Bewegungen gemeinsam ist, dass es nicht um eine Abschaffung der vorherrschenden neoklassischen Ökonomik geht, sondern um eine Öffnung des Diskurses. Wie in jeder Sozialwissenschaft können verschiedene Denkschulen parallel existieren. Häufig werden erst durch die Kombination verschiedener Perspektiven tiefliegende Zusammenhänge klar und können tragfähige Lösungen erarbeitet werden. Um eine echte Pluralität in der Ökonomie zu etablieren und einen gesellschaftlichen Wandel zu erreichen, müssen diese neuen Wirtschaftstheorien in Zukunft gleichwertig in den Schul- und Lehrbüchern berücksichtigt werden. Mittlerweile gibt es bereits 22 alternative Lehrbücher für plurale Ökonomik und auch an den deutschsprachigen Hochschulen entstehen immer mehr Studiengänge, die Wirtschaft ganzheitlich vermitteln. An der Universität Siegen wurde der erste Masterstudiengang Plurale Ökonomik gegründet. An der Universität Wien kann man Socio-Ecological Economics and Policy studieren. Und an der Uni Duisburg-Essen gibt es ebenfalls einen pluralökonomischen Masterstudiengang. In Deutschland ist außerdem das Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung in Düsseldorf ein Leuchtturm für plurale Wirtschaftsforschung. So schlecht der Zustand der Wirtschaftswissenschaft aktuell ist, ihre Chancen auf Rettung stehen gut. Wenn die Mainstream-Ökonomie sich ihrer begrifflichen Herkunft erinnert, ihre Geschichte und Ethik in die Lehre integriert und Politik sowie gesellschaftliche Kontexte einbezieht, könnte ein sinnvolles Ganzes entstehen. In den Blinks, die du gerade gehört hast, hast du erfahren, dass das vorherrschende neoklassische Wirtschaftsverständnis einer Ideologie gleicht. Es legt seine Werte nicht offen und verweigert sich jeder Kritik. Seine Modelle bilden die Lebenswirklichkeit nicht korrekt ab und gefährdet durch seine Ausrichtung auf Wachstum als höchsten Wert unsere ökologischen Lebensgrundlagen. Eine Integration verschiedener Perspektiven in die Ökonomik wäre dringend geboten, um tragfähige Lösungen für drängende Probleme zu finden. Zum Glück sind an den Hochschulen erste Anzeichen einer Neuorientierung zu sehen. Das waren unsere Blinks zu Christian Felber, This is not Economy, Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.